Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 43 vom 18. November für euch am Mikrofon. Chefredakteur Sebastian Kessler.
Und Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr.
Hoffentlich hört ihr uns heute gar nicht, sondern seid, genau wie wir, heute am 18.11. am Metal Hammer Paradise.
Woo!
Wenn nicht, lasst euch verziehen. Wir sind hier bei euch im Radio innen drin. Da ist auch schön.
Radio innen?
Was ist das denn? Gegendert.
Den Radio gegendert. Moment, das Radio.
Der, die das Radio. Du sagst der Radio, oder?
Nee, ich sag das Radio.
Ich sag das Radio. Ich dachte, du sagst der Radio.
Nee, ich sag das Radio. Ich habe noch nie der Radio gesagt. Egal, Radio innen, weiter.
Im Radio, drinnen? Im Radio innen drinnen und auch auf dem Metal Hammer Paradise. Es ist überall wunderschön. Schön, dass ihr aber hier heute bei uns seid für die neuesten Nachrichten aus dem Metal-Universum, den aktuellsten Alben, sowie einem spannenden Gesprächsthema heute, ein Interviewthema und zwar.
Und zwar hat unser Kollege Florian Blumann mit dem Team hinter zwei neuen Filmen zum Thema Metal gesprochen. Mehr dazu gleich.
Zwei neue Filme. Toll. Aber wenn man guckt, kann man gar nicht mehr Podcast hören. Aber das werden wir gleich. Das werden wir gleich analysieren.
Erst, man muss mit Aufmerksamkeit haushalten.
Richtig. Also bleibt weiter aufmerksam, wenn es hierum geht.
Back in Black, das Metal Update.
Ich war Ende letzter Woche auf einem Festival.
Was krass.
Und ich habe dabei nicht das Haus verlassen. Und ich habe mich total gelangweilt und gefragt, was da eigentlich los ist.
Du sprichst bestimmt vom Decentraland Metaverse Music Festival.
Es war so schön. Ich habe mich so gefreut, dabei zu sein.
Was soll das? Erklär mir das doch mal.
Also, wo fange ich an? Das Decentraland ist ein Bereich, eine Iteration, was auch immer, des Metaverse.
Also dieses
was
Facebook.
Was ist das Metaverse? Ding. Genau, ein 3D-Facebook. Mark Zuckerberg ist gerade dabei, da Milliarden von Geldeinheiten reinzupumpen, um das Teil ja, groß zu machen, technisch aufzurüsten, vor allem, glaube ich, marketingmäßig irgendwie an die Leute ranzubringen. Es ist, die Älteren unter uns erinnern sich an Second Life. Wie Second Life? Aber in 3D und am besten noch mit einer 1.800 $ Facebook VR-Brille auf dem Kopf, sodass man da wie in echt rumlaufen kann. Und diese vollkommen beschissenen PlayStation 2-Style-Grafiken, aus denen das Metaverse besteht, erleben könnte, als wäre es echt.
Also habe ich das richtig verstanden? Es ist quasi ein virtuelles Festival, das man online über seinen eigenen Computer miterleben kann.
Genau,
ja?
Man kann das auch ohne Brille und so geguckt haben, man ging dann einfach auf decentraland.com, könnt ihr immer noch so, das ist ja da, das ist ja immer da und soll wachsen und alle sollen da sich einloggen und Spaß haben und den Avatar haben und dem Avatar Schuhe kaufen und Nike-Stores besuchen und da irgendwie auch virtuelle Meetings so, man kann dann vor Microsoft Teams sitzen, aber im Metaverse innen drin und sich dabei zugucken, wie man im Metaverse sitzt und auf Teams guckt. So irgendwie ist so die Zukunft des Büroarbeitens laut Mark Zuckerberg oder so. Ich finde es technisch mega interessant, aber Facebook und so weiter sind da groß geworden, weil Leute ein Bedürfnis danach hatten, sich zu vernetzen und auf diese Plattform gegangen sind. Auf diese neue Plattform geht von sich aus noch keiner, weil keiner so richtig weiß, warum. Außer es sind schräge Early Adopter, die alles mitmachen wollen und müssen und auch hoffen, dass das irgendwann mal groß wird. Und sie haben dann schon einen Account. So ähnlich wie ich bei Mastodon übrigens.
Mastodon, das ist doch diese Band.
Auch, das neue Twitter. Aber davon reden wir gar nicht. Sondern wir sind bei Decentraland. Um ja wahrscheinlich ein paar Leute dahin zu locken und die Leute, die da sind, irgendwie zu amüsieren, fand dieses große Musikfestival statt. Das Metaverse Music Festival, ich glaube, so war der richtige Name, mit diversen Pop- und Rock-Acts von Deadmau5, habe ich mir gemerkt, so ein Elektro-Künstler.
Hauptheadliner war Björk, glaube ich, aber halt genau. Eben auch Ozzy Osbourne, Megadeth und halt lustigerweise Motorhead. Hä? Wie denn Motorhead? Da
ja,
bin
genau.
Ich ausgestiegen.
Das war das Ozfest, das auf dem Metaverse Music Festival im Decentraland, im Metaverse von Facebook, von Mark Zuckerberg stattfand. Auf diesem Ozfest trat Ozzy Osbourne auf, trat Megadeth auf und ja eben auch Motorhead, so der Gag ist.
Aber Motorhead gibt es ja nicht mehr.
Ja, es ist schnell erzählter Gag. Es waren nicht mal Videoaufnahmen da zu sehen, So wie zum Beispiel bei Wacken Worldwide, wo sie Bands auch in den virtuellen Bereich gestellt haben und dann war außenrum halt alles computeranimiert und man konnte da irgendwie Action machen, die Musiker waren aber echt. Bei diesem Festival kam alles aus dem Computer. Das heißt, da stand so eine Ozzy Osbourne-Figur, so eine Lemmy-Figur, so eine Dave Mustaine-Figur. Die sahen so aus wie, die Älteren unter uns erinnern sich, wenn man die Wii angemacht hat und die ganzen lustigen Mies runterpurzelten mit ihren dicken Köpfen und Comic-Gesichtern und alles so. So in dem Style sah das dann aus, so ein bisschen wie Sims 2, also auf jeden Fall nicht ganz moderne Computer-Grafik-Comic-Anmutung. Und dann standen die da und haben halt gespielt.
Aber also, ich verstehe es immer noch nicht. Bei Festival geht es ja wirklich genau darum, dass man halt in echt in eine andere Welt eintaucht, nicht vom Sofa aus. Also ich meine, okay, Wacken hat ja eine Art virtuelles Festival als Reaktion auf die Pandemie versucht. Aber das war ja gerade halt zu einer Zeit, wo in echt keine solche Veranstaltung möglich war. Das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Also wodurch genau unterscheidet sich dieses Ding, dieses Event jetzt von, ich sag mal, einer etwas futuristisch gestalteten Live-DVD oder von einem Videospiel mit Metal-Bezug oder mit
Musik-Bezug? Dass es viel beschissener ist, vor allem.
Aber mir leuchtet einfach dieser Mehrwert nicht ein. Es geht gar nicht mehr darum, irgendwie, ja, es geht wahrscheinlich um Kommerzialisierung von Musik weiter, oder?
Schon, also das ganze Ding des Metaverse und warum das überhaupt gerade ein Thema ist, wenn es ein Thema ist, ist, dass da Geld reingepumpt wird, da Geld rausgepumpt werden soll und dass große Marken und große Firmen, große Tech-Firmen, aber auch Lifestyle-Firmen sich da irgendwie präsentieren und ansässig machen wollen, um halt da dann auch Kommerz zu drehen am Ende. Und klar, um Leute da in dieses Universum reinzulocken, so stellt ein Musikfestival hin, dass irgendwie Bands auftreten und...
Aber das ist doch unecht.
Nee, es macht alles... Ich versuche immer, es irgendwie... Er ist des Teufels Advokat zu erklären, weil ich es technisch auch echt interessant finde und virtuelle Realität ja auch ein spannendes Ding und Thema ist und man viele tolle Sachen damit machen kann und könnte. Aber hier sehe ich einfach den Nutzen nicht und dieses Fake-Festival dahin zu stellen, weil irgendwie so die ganze, das treibt so auf die Spitze der Perversion. Es ist seltsam.
Kann man sich vielleicht darauf einigen, dass dieses virtuelle Festival einfach nur eine Art von Werbung ist für diese Plattform?
Am Ende ist das so, ja.
Weil es ist ja einfach kein Festival. Das echte, das Live-Erlebnis ist quasi, wurde der Musik entzogen. Entschuldigung auch, dass ich jetzt da so oldschoolig auftrete, aber was für ein Schwachsinn, was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich möchte nichts damit zu tun haben.
Ich bin nicht sicher, ob das schwachsinnig oder eher einfach, ob das oldschoolige von dir ist oder eher einfach vernünftig.
Ich glaube, ich kapiere es einfach nicht.
Es waren ja nicht mal Live-Auftritte so. Ich dachte am Anfang auch so, dann wird halt Ozzy oder Dave Mustaine irgendwie live abgefilmt, zumindest mit einer 360-Grad-Kamera und man kann da vielleicht um lebensechte Figürchen rumgehen und das sehen. Wäre auch relativ beschissen, weil du auch da nur auf der Couch sitzt und halt irgendwie mal so um einen abgefilmten Dave Mustaine rumläufst. Zumindest wäre es aber irgendeine Form von live und vielleicht ganz witzig, aber es waren ja echt nur diese dummen Comicfiguren und andere dumme Comicfiguren, halt die Avatare von den Usern, die da waren, standen dann halt außen rum und man konnte das entsprechende Knöpfchen drücken zum Springen und zum Jubeln und so und das war Festival-Atmosphäre für die Couch für Kellerkinder, nicht mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Zielgruppe war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es irgendjemand geguckt hat, weil ich habe danach keinerlei Reaktion im Netz gesehen. Ich dachte, zumindest, wenn es nicht gefeiert wird, wird es irgendwo zerrissen und verlacht. Aber oder es wird von irgendwem hochgeschrieben oder was auch immer.
Aber es ist doch viel schlimmer, es wurde ignoriert.
Es gab einfach überhaupt keine Reaktion auf irgendeine von den einschlägigen Webseiten und Blogs. Metalhammer.de hat es jetzt natürlich aufgegriffen in einem auch etwas augenzwinkernden, polemischen, aber was dieses Pseudo-3D-Festival halt verdient hat. So.
Okay.
Keine Ahnung, wenn jemand fragen würde, ob wir die Metal Hammer Festival in der virtuellen Welt machen wollten und so, ich wäre auch interessiert daran, ich würde es gerne ausprobieren, vielleicht kann man da coole Sachen machen, aber dann wieder ist es halt in der echten Welt vielleicht doch cooler,
in Wahrheit. Vielleicht.
Vielleicht.
Sagt uns doch, was ihr mal davon haltet, weil würde mich schon interessieren.
Ja, habt ihr es gesehen?
Haben wir es überhaupt verstanden?
Toll?
Also ich ja nicht. Was soll das? Warum gibt es das? Sagt uns, was
und
ihr darüber
denkt.
Und wird
es das jemals wieder geben? Wir werden es erleben. Das Metaverse soll ja auf jeden Fall weiter aufgebläht werden und auch das Decentraland mit Leben gefüllt oder dem, was man für Leben hält. Wir bleiben, glaube ich, einfach, also wenn schon Musik aus der Konserve, dann halt richtig aus der Konserve und mit ohne schlechte Grafik, sondern mit schönem Booklet und Augen zu und durch und dann zum Beispiel sowas wie dieses hier.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Schon besser. Also, wir beginnen gleich mal mit was richtig Gutem, und zwar der neuen Candlemass-Platte. Sweet Evil Sun heißt die. Candlemass sollte man als Metal-Fan natürlich kennen. Schwedische Band, seit Anfang Mitte der 80er aktiv. Sehr einflussreich, gilt als einer der Mitbegründer des Epic-Doom-Metal-Stils. Man sollte in jedem Fall von Überwerken wie Epicus, Dumicus, Metallicus oder auch Nightfall gehört haben. Tragischerweise hat der Mastermind Leif Edling seit ein paar Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und zwar hat er das sogenannte chronische Erschöpfungssyndrom. Das ist eine Art von Burnout. Man weiß deshalb nie so genau, wie und ob es mit Candlemass weitergeht. Umso schöner aber jetzt zu sehen, dass er sich immer wieder aufrafft und die Geschichte seiner ja doch legendären Band fortschreibt.
Krankheit als Lifestyle. Mit Grüßen an die SZ an dieser Stelle. Aber entschuldige, ich wollte gar nicht weiter unterbrechen.
Zum vorherigen Album, das sich The Door to Doom nannte, das war 2019, da gab es eine ja doch ziemlich dicke Überraschung. Und zwar haben Candlemass dafür ihren ganz frühen Ursänger Johan Lenqvist reaktiviert. Der war zuletzt auf dem allerersten Album der Band, also 1986, zu hören. Und The Door to Doom klang dann schon tatsächlich auch ziemlich stark, fand ich zumindest. Jetzt legen die aber in meinen Augen nochmal einen drauf. Und zwar mit Sweet Evil Sun, dem neuen Album, das wirklich unfassbar dicht und intensiv klingt. Wenn man die Lautstärke hochdrückt, nimmt einen das richtig ein und geht auch regelrecht unter die Haut. Ich habe auch beim Hören wirklich das Gefühl, dass jede beteiligte Person einfach ihr Bestes gegeben hat. Also Lenqvist singt ja fast schon beseelt in vielen Passagen, Gitarre und Bass klingen super ausgewogen, legen eine tiefgrollende Doom-Basis, mal richtig schön, langsam, knarzend, bollwerkartig, mal aber auch ein bisschen flotter voranzuckeln, manchmal sogar treibend. Im Hintergrund passiert da auf instrumentaler Ebene auch noch einiges. Dazu gibt es atmosphärische Details wie Glockenschläge, Einsprecher, so eine ganz gruselige alte Erzählerstimme ist da drin. Im tollen Stück When Death Sighs ist zum Beispiel auch Jenny Ann Smith zu hören, die man ja als Sängerin von Avatarium kennt, bei denen Edling ja,
die hängen ja zusammen, ja.
Genau, anfangs auch ja, federführend beteiligt war, heutzutage eher im Hintergrund. Ja, bestimmte Stücke hervorzuheben, fällt mir auch relativ schwer. Also ich finde die Platte insgesamt sehr, sehr stark und ja, finde, man kann sich das auch wunderbar von vorn bis hinten anhören, sich da im Doomstrudel verlieren. Vielleicht brauchst du das sogar auch, dieses Aufbauen. Also ich finde, Candlemass schaffen es hier auch, so nach hinten auch immer intensiver zu werden. Also ganz am Schluss kommt dann dieses, oder beim vorletzten Track, dieses Goddess, das klingt also wirklich, als würde es um Leben und Tod gehen. Und in A Cup of Coffin, dem Outro, brandet dann Applaus auf und die Spannung löst sich. Also toll, großartig komponiert und strukturiert, eine wirklich super gute Platte.
Ja, und wie du schon sagtest, auch abwechslungsreich. Angel Battle ist mir im Ohr geblieben, ist irgendwie mal etwas schnellerer, fast angriffslustiger Song. Zwischendurch, dann hat er natürlich auch wieder seine Doom-Flächen und so. Es ist immer eine ganz ähnliche Formel, muss man eingestehen. So, Candlemass machen, was Candlemass machen. Aber sie machen es halt richtig, richtig, richtig gut. Ich habe da irgendwie mich auch an das letzte Black Sabbath-Album 13 erinnert gefühlt. Aber Candlemass eben in einer, in Anführungszeichen, jüngeren Version, bisschen energetischer, jünger, kraftvoller, ein Album zum Durchhören, Durchschmachten und ja, intensiv, schön, einlullend und mitreißend.
Zu Recht auch Soundcheck-Sieger im aktuellen Metal Hammer.
Richtig, Album des Monats. Und weil du sagtest, Jenny Ann Smith hat mitgewirkt bei Candlemass, sowie Leif Edling auch ein bisschen beim letzten Avatarium-Album noch mitgewirkt hat, aber dass er nur noch ein bisschen mitgewirkt hat, merkte man dem Avatarium-Album vielleicht ein bisschen an. Bei Candlemass hört man jetzt, was man bei Avatarium, so nett das Album auch durchaus war, vermisst hat.
Wobei wir da, glaube ich, die Einzigen sind. Ich glaube, sonst kam Avatarium insgesamt bei der Presse sehr, sehr gut an, glaube ich.
Es wurde zum Teil mehr gefeiert, als ich gedacht hätte. Es ist auch ein durchaus okayes Album, aber wenn man andere Avatarium-Alben kennt und mag und jetzt auch dieses Candlemass-Album daneben Held fand ich es ein bisschen zahnlos, aber hey.
Sie bewegen sich halt relativ deutlich davon weg. Aber das ist ja auch okay. Finden Sie Ihren eigenen Stil und Candlemass machen Candlemass.
Das schadet Ihnen auch gar nicht. Avatarium so oder so auch eine tolle Band, die man dringend live sehen und unterstützen sollte, auch wenn das letzte Album mal nicht so bei uns zumindest eingeschlagen hat. Wie Candlemass mit ihrem Album des Monats, Sweet Evil Sun. Bevor ich zum nächsten Album komme, noch kurz der Hinweis auf die Spotify-Playlist. Ihr habt alle drauf gewartet, oder? Die Metal Hammer Podcast Spotify-Playlist auf Spotify. Alle Songs und Künstler und Alben, über die wir sprechen, werden auf dieser Playlist verewigt werden. Ihr findet den Link unter diesem Podcast-Episoden-Stream-Text.
Text.
Weiter
Text,
geht's.
Text.
Text. Die Weiße von Disturbed erscheint heute. Das neue Album der, ist es New Metal? War es jemals New Metal? Groove Metal? New Wave of American Heavy Metal?
Alternative Metal?
Alternative Metal?
Schmutz, Entschuldigung,
was? Darüber können wir gleich uns austauschen. Der Meinung bin ich nämlich
Ich
nicht
auch
in
nicht.
dieser Form. Es ist die Fortsetzung des vorherigen Albums Evolution, in dem Sinne, dass es wieder einen Schritt zurück nämlich geht. Eine De-Evolution sozusagen ist Divisive teilweise. Evolution hat sich vor ein paar Jahren deutlich ausgezeichnet, dass das Groove-Metal-Monster ein bisschen sich geöffnet hat, ein bisschen mehr in die Rockrichtung ging, ein bisschen mehr Balladen auch drauf waren und es insgesamt natürlicher, weiter, breiter, wie auch immer klang. Jetzt knallt's wieder. Disturbed gehen wieder mehr zurück zu ihren Anfängen und das funktioniert fast durchgehend gut. Fast jeder Song hat den typischen Disturbed-Groove, eine ordentliche Portion Härte und diesen Wahnwitz. Man denke an, wow. Naja, ich bin halt kein David Rayman, auch frisurtechnisch zum Glück noch nicht. Kontrastiert wird diese Groove und diese Härte aber durch sehr gefällige Schunkelrefrains, die sie oft mit reinbringen. Das funktioniert sehr oft sehr gut in Batman zum Beispiel, nicht Batman. In diesem Sinne Ruhe in Frieden, die Stimme von Batman, sondern also Batman oder auch dem Titeltrack Divisive. Starke Nummern mit dicken Riffs, großen Refrains, die Soli sitzen, meterdick produziert das Ganze auch, das taugt also total. Unstoppable hat so einen schönen Disco-Stampfer-Rhythmus und einen sehr zackigen Höhepunkt, das ist ganz fett. Bisschen über die Stränge schlagen sie zum Beispiel bei Hey You mit einem sehr anbiedernd gefälligen Refrain. In die Falle tappen sie auch
Oh,
manchmal.
der hat mich voll gecatcht.
Ja, mir war der zu glatt. Wenn mich einer schon ansingt, so, hey du, und es ist so, nein, zu viel Nähe, ich habe danach nicht gefragt, das war mir zu viel. Ein schöner Ausreißer aus dem Ganzen aber ist dann doch wieder die Ballade. Eine hat es nämlich doch drauf geschafft und eine darf auch immer. Don't Tell Me heißt das Stück, zusammen mit Ann Wilson, der alten Rockröhre, die ja dieses Jahr ein gutes, großes Jahr hat und nochmal ihren neuen Frühling sozusagen erlebt. Funktioniert auch hier im Zusammenspiel mit Disturbed wunderbar. Es ist alles so typisch Disturbed, dass man manchmal glaubt, man hat es schon gehört. Es ist alles gut gemacht. Man kann es überhaupt nicht kacke finden. Es ist aber zum gewissen Grad einfach austauschbar mit anderen Disturbed-Songs oder auch mit anderen einfach US-Modern-Metal-Bands, die allerdings, muss man ja auch sagen, zum großen Teil bei Disturbed geklaut haben. Von daher kein mega oben drüber Album, aber ein sehr gutes Album und Satan sei Dank haben sie darauf verzichtet, einen weiteren 80er-Jahre-Klassiker durch die Disturbed-Coverhölle zu ziehen.
Ja, da möchte ich mich auch dafür bedanken. Ansonsten fand ich Disturbed Zeit meines Lebens immer so mittelgut tatsächlich. Also ja klar, The Sickness, 10.000 Fists und all die Songs, die einen da irgendwie im Teenageralter in den einen oder anderen Moshpit gezogen haben, das war schon immer memorabel. Ich war aber einfach nie der große Nu-Metal-Fan und fand die Musik immer so okay, so mittelgut. Also auch nicht richtig schlecht, aber auch ein bisschen egal einfach. Und zuletzt habe ich das Disturbed tatsächlich auch ein bisschen aus den Augen verloren, obwohl ich, glaube ich, die letzten Platten auch für unseren Soundcheck gehört habe. Manchmal rutscht einem das einfach dann ein bisschen durch und hinterlässt halt überhaupt keinen Nachhall. Daher war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass mir Divisive doch relativ gut gefällt. Also ich fand gerade den Beginn mit Hey You und Batman und dem Titeltrack ziemlich stark. Der zieht eigentlich schön ins Album rein. Die Riffs sind auch ordentlich hart. Unstoppable hat so auch so einen schönen Flow, finde ich. Love to Hate klingt auch ordentlich emotional. Und ganz interessant ist natürlich tatsächlich dieses Stück mit Ann Wilson, wobei das so ein bisschen eine komische und auch komplett unerwartete Kombination für mich ist. Ja, es hat
Also
eine
rein
Ball.
musikalisch oder von wegen Ann Wilson
Ann
als
Wilson und Disturbed.
das ist eine komische Kombination durchaus.
Total verstörend,
Aber
aber
damit gerade interessant, fand ich.
ja, aber es ist ein ganz gelungenes Duett, Ballade, okay. Ja, davon abgesehen, ordentliche Platte, viel Schwung, gute Riffs, gute Songs. macht weitgehend Spaß und ich denke, Fans der Band dürften da zugreifen.
Und eine gute Zeit damit haben.
Eine mittelgute Zeit hat man hingegen mit dem neuen Karg-Album Resignation. Nicht, weil es schlecht wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil es zu emotional einschlägt, wie üblich, muss man sagen. Kurze Rekapitulation. Karg ist das Nebenprojekt von JJ, dem Sänger von Harakiri for the Sky. Tatsächlich existiert diese Band auch schon länger als Harakiri. Also klar, Harakiri sind heute wesentlich bekannter. Karg war Anfang ein Soloprojekt. Mittlerweile hat der Künstler aber einige ja doch recht feste Mitstreiter gefunden, die ihn auch bei ein paar Live-Auftritten unterstützen. Stilistisch bewegt sich das Ganze auch schon ziemlich im Harakiri-Stil. Wir hören also so eine Art Mischung aus Post und Black Metal. Ein wichtiger Unterschied ist allerdings, dass JJ bei Karg mittlerweile auf dialektale Texte setzt, also auf Mundart. Gesanglich muss man auch sagen, es ist ähnlich wie bei Harakiri. Es ist relativ schwer verständlich, daher fällt das beim einfachen Drüberhören vielleicht auch erstmal gar nicht so auf. Wenn man sich aber natürlich tiefgehender mit den Texten und so weiter beschäftigt, ergibt sich daraus schon eine doch andere Note. Resignation ist das achte Album von Karg und ist thematisch auch wieder ziemlich harter Tobak. Es geht viel um psychisches Leid, Depressionen, Einsamkeit, verlorene Liebe, den Umgang mit all dem. Also die Musik ist hier ein Mittel quasi, um all das rauszulassen. Daher klingt das sehr emotional und wüst. Und im Kern besteht die Platte aus 4 Stücken. Wie üblich ziemlich lang, sprengt auch schon mal die 10-Minuten-Grenze. Und es gibt diverse Gäste, zum Beispiel aus dem Umfeld von Genrebands wie ELR, Luce, Großer, aber auch Instrumente wie Violine, Trompete, Horn. Und besonders spannend ist eine Kollaboration mit dem Rapper Private Paul, und zwar im Song Generation ohne Abschied. Dadurch kommt auch noch mal so eine ganz andere Dimension rein, was ich auch für relativ wichtig halte, weil man jetzt halt diesen Grundstil von Harakiri und Karg mittlerweile einfach kennt und da etwas Auflockerung und Alternation schon willkommen ist.
Und wenn sogar du das sagst, obwohl du Rap jetzt nicht so geil findest,
In der Tat.
scheint das ja ganz gut gemacht zu sein dort.
Ja, würde ich schon sagen.
Krass, dass Karg länger gibt als Harakiri for the Sky. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, das war mir nicht bewusst. Keine Musik zum Wohlfühlen, keine gute Laune Musik, aber es ist sehr gut gemacht und darum gefällt es mir auch, weil es tatsächlich abwechslungsreich, echt greifbar, emotional ist. Dudelt auch nicht, es sind Songs und es packt ein.
Und dann gibt es auch noch zwei ganz interessante Bonustracks, und zwar sind das Coverversionen bzw. Interpretationen, wie der Künstler selbst sagt. Und zwar hat er sich da zum einen den Song Dreaming My Dreams von den Cranberries geschnappt und zum anderen Fever Queen von der Band Nothing. Und beide Texte hat er dann quasi in Mundart übertragen und auch musikalisch abgeändert, sodass sich dann doch ein ziemlich anderes Bild bietet als bei den Originalen. Also spannende Sache, ob man das jetzt mag oder nicht.
Die Originale gar nicht mehr erkennbar sind am Ende.
Ja, es ist ein bisschen schwieriger. Also es ist keine typische, ich spiele 1:1 nach, was das Original bietet. Ja, insgesamt finde ich, die Platte packt wieder ziemlich. Das Zusammenspiel aus Emotionen rausbrüllen und gegen die Wand klatschen, aber halt mit viel Liebe zum Detail, gefällt mir schon ziemlich gut. Und die Grundthematik finde ich bei Karg und Harakiri sowieso ansprechend, wenn es auch halt schon ziemlich harter Tobak stellenweise ist. Da muss man sich natürlich auch gewisserweise drauf einlassen wollen. Und an dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir in der übernächsten Podcast-Episode, also am 16.12., ein Interview mit JJ von Karg und Harakiri for the Sky bringen werden. Ich habe bereits mit ihm gesprochen. Wir haben uns da auch sehr lange und ausführlich über ein paar richtig harte Themen unterhalten. Über Karg und das Buch von JJ, das in Kürze auch kommt, nämlich Die Asche vergangener Winter, könnt ihr euch in der kommenden Metal Hammer Print-Ausgabe belesen, und im Podcast geht es dann um Harakiri for the Sky und deren Mitte Dezember erscheinenden Re-Releases von den ersten beiden Alben.
Das klingt nach einem besinnlichen Jahresausklang, der uns da
Ganz
bevorsteht.
genau. Prügelnd ins neue Jahr.
Auch ein bisschen prügeln tun Judicator, mal wieder weiß der Printjournalist nicht so genau, wie man es ausspricht.
Das ist voll peinlich. Das ist der peinlichste Running Gag dieses Podcasts.
Es ist so lustig, weil es wahr ist.
Wir sind ja auch nur Idioten, die irgendwie Dinge hören.
In meinem Kopf spreche ich es gerne Judicator aus, ohne zu wissen, ob das tatsächlich richtig ist, aber man schreibt es auch so: Judicator. The Majesty of Decay
Das war schön
heißt das
pronounced.
neue Album. The Majesty of Decay, was schön pronounced. So vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das mache ich vielleicht noch öfter. Prog Power Metal aus den USA. Fast das komplette Line-up der Band wurde ausgetauscht seit dem letzten Album. Darunter war auch die Songwriterin. Bisher, und so hatte ich die Band auch bisher abgespeichert, war das Power Metal im Sinn von Blind Guardian, also leicht angeprockt, sehr hymnisch. Jetzt hat die Band sich musikalisch auch neu aufgestellt. Im Kern tut sie immer noch das, was sie vorher tat, aber sie hat den Prog noch viel mehr umarmt.
Es ist witzig, dass du Blind Guardian sagst, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ich finde, es klingt jetzt wie Blind Guardian.
Ja.
Weil Blind Guardian natürlich auch genau diese Entwicklung genommen haben.
Ja, es klingt immer noch ein bisschen wie Blind Guardian, aber nach viel mehr und mit nochmal einem anderen Dreh, fand ich tatsächlich so. Sie haben natürlich im Herzen immer noch dieses Heavy Power und ja, auch Blind Guardian Epic Prog Fantasy Metal so. Der Gesang ist sehr hoch, teilweise sogar zart. Die Melodien sind episch, aber es geht, ja, wie bei Blind Guardian in ihrer progressiven Spätphase, seltenst geradeaus, oft sogar ziemlich leise, manchmal fast, ja, schwebend, nicht im Sinne von einfach atmosphärische Soundteppiche, sondern sie schweben so von Songteil zu Songteil und schöne Melodie zu schöne Melodie. Zwischendurch noch mal irgendwie mit Handgeklapper voran gedrummt und mit Orchestration, aber auch Ausbrüche in den Black Metal. Von daher tatsächlich musikalisch sehr, sehr weit geöffnet aus diesem reinen Rock-Power-Metal raus zu wir tun, was wir wollen ein bisschen. Daher fällt es mir schwer, Anspieltipps zu geben tatsächlich, weil jeder Song so ein bisschen für sich entdeckt werden muss und zur Gesamtatmosphäre dieses Konzeptalbums auch beiträgt. Wenn ich was an die Hand geben muss, und das muss ich, denn dazu bin ich hier, dann vielleicht den Titelsong, der noch am ehesten auch in diese, in Anführungszeichen, typische Blind Guardian-Prog-Richtung geht. Daughter of Swords hingegen, wegen seiner Wildheit. The High Priestess, weil der Song einerseits eine mächtige Melodie hat, dann auch wieder komplett freidreht und mit Bläsern am Ende hantiert. Judgment ist bewegend und episch. Und Ursa Minor, übrigens im Gegensatz zu Ursa Major, der auch auf dem Album ist. Ursa Major, ziemlich gerade aus Power Metal, Ursa Minor, dagegen die Black Metal Schlagseite, die da betont wird. Es ist für Fans von Blind Guardian, Nevermore, Symphony X, Bandboss John Yelland meinte, Emperor sei auch für ihn mit in dieser Band innen drin als Einfluss. Mhm. Und ja, schon später Emperor spielen auf jeden Fall da eine Rolle, würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist aber kein Nebenbei-Hör-Headbang-Fausttrack-Album, sondern echt was, was entdeckt werden will. Und man braucht ein Herz für schräge Kompositionen und vielleicht auch nervige Stimmen, darf man das so sagen? Ist zumindest kein ganz einfach zu konsumierendes Album. Aber ja, ich hatte sehr viel Spaß mit Judicator und The Majesty of Decay.
Ja, ich finde es auch interessant. Also man spürt auch förmlich, ich kann zur stilistischen Entwicklung tatsächlich nicht so viel sagen, weil ich die Band bisher nicht so richtig kannte, muss ich zugeben. Aber man spürt schon förmlich, wie sich Judicator von ihrem, ja, von diesen Power-Metal-Wurzeln irgendwie lösen wollen und halt auch so die Flügel ausbreiten und da in Prog-Gefilde entschweben. Es gibt schon immer noch ordentlich riffendes und brodelndes Zeug, zum Beispiel Daughter of Swords, Ursa Major, das hast du, glaube ich, auch erwähnt. Mhm. Aber es ist auch oft sehr so anschmiegsam, also so ja. Power-Prog, der auf der einen Seite sehr soft ist und auf der anderen Seite dann aber auch wieder so ein bisschen aufrifft. Das ist halt ein großer Spagat, den man mitgehen möchte.
Mhm. Mit schönen fließenden Übergängen, finde ich aber immer. Oder wo halt mal kein fließender Übergang ist, schafft es dann Fallhöhe, sozusagen.
Ja. Aber ich fühle mich tatsächlich sehr an Blind Guardian erinnert. Also halt an diese progressiven Blind Guardian. Also vielleicht sogar an die Blind Guardian vom vorletzten Album quasi. Also nicht von dem aktuellen God Machine, sondern dem davor mit dem Bombast.
Ja. Aber auch so übertrieben bombastisch finde ich es an den wenigsten Stellen. Es ist eher so dieses komplett stiloffene und schwebende für mich. Obwohl natürlich Orchestration und lustige Bläser und kein Strophe-Refrain-Strophe-Song dabei ist.
Aber auch stimmlich. Also gerade ja, bei Stücken wie From the Belly of the Whale und auch The High Priestess finde ich schon stimmlich schon sehr an Hansi Kirsch
erinnert. Hat jederzeit Anklänge, auch was das Melodieverständnis, dieses leicht Folkige angeht, so. Da ist immer noch super viel Blind Guardian drin, total. Ich glaube auch Blind Guardian-Fans werden das gutieren, wenn sie jetzt nicht unbedingt Fans der ersten zwei, drei Blind Guardian-Alben sind. Die sollten von Judicator vielleicht die Finger lassen oder sich nur vorsichtig rantasten.
Oder das frühere Zeug hören.
Oder halt als frühere, achso, ja, Blind Guardian oder Judicator-Zeug hören. Wer noch tiefer einsteigen will, ich habe schon erwähnt, es ist ein Konzeptalbum, das in der Mitte gespiegelt ist. Das heißt, jeweils der erste Song und der letzte Song beziehen sich aufeinander und der zweite Song und der vorletzte Song und so ergibt sich da irgendwie ein Bild raus und darum auch die beiden Songs Ursa Major und Ursa
Ursa, Mino, übrigens.
Ursula.
Ursa.
Ursa, der Bär.
Der kleine und der große Bär. Deswegen,
Ursa Major und Ursa Minor in der Mitte des Albums.
Deswegen hört man irgendwie auch oft dann in diesen Songs, hört man schon irgendwas mit
da
Brother um Bär, Bär oder so.
Voll süß.
Das hat mir, das hätte ich jetzt gern gelesen, um was es da geht, aber es geht zwar in der Story, geht es halt auch viel um die stilistische Entwicklung vom Kollegen Wecki, die Story. Und auch um die, ich glaube, Tiere auf dem Album, aber die Bärengeschichte, dazu sind sie offenbar nicht gekommen.
Nicht im Detail, aber es sind auch Texte zum Entdecken auf jeden Fall. Geht es, glaube ich, auch viel um Gefühlswelt und Emotionen und eher auf eine Art und Weise, mit der ich was anfangen kann, nämlich eher so die dann auf ein Fantasy-Level gebrachte und nicht diese
nicht
zerstörerisch, düstere, kaputtmachende von Karg, die ich komplett respektiere und auch mag für das, was es ist, aber es ist nicht meine Welt. Ich mag
Emotionen in Watte verpackt.
Emotionen in Watte und Elfengeschichten und kleine Bären verpackt.
Schön. Mit dem Interview in unserer heutigen Podcast-Episode blicken wir tatsächlich auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und zwar sind seit gestern, dem 17. November, zwei Metal-thematische Filme in der ARD-Mediathek zu sehen, mit denen wir uns näher beschäftigt haben. Der eine Film heißt Heavy Metal Saved My Life. Der dreht sich so um persönliche Geschichten von Metalheads, denen ihre Lieblingsmusik dabei geholfen hat, sich Probleme in ihrem Leben zu stellen und auch zum Teil lebensbedrohliche Herausforderungen zu überwinden. Und der zweite Film beschäftigt sich mit dem Thema Queer Metal, also mit non-binären Menschen in unserer Szene und wie es ihnen da ergeht. In beiden Dokumentationen kommen sowohl Menschen vor als auch auf der Bühne zu Wort, also Fans und Musikschaffende gleichermaßen. Und unser Kollege Florian Blumann hat mit dem Team hinter den beiden Filmen gesprochen, und zwar mit Mariska Lief, Andreas Krieger und Dr. David Gern. Wir hören jetzt mal rein, was die drei über ihre Filme zu erzählen haben.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Hallo, wir begrüßen heute Mariska Lief und Andreas Krieger, Filmemacher von Heavy Metal Saved My Life. Und dann haben wir noch David Gern, Redakteur des Films. Wir würden jetzt gerne mal wissen, was war euer bisheriges Schaffen und was war eure Motivation für das Projekt?
Also ich habe bis jetzt tatsächlich schon ein paar Musikdokus gemacht, tatsächlich aber komplett andere Musikrichtungen. Also ich hatte eine Doku über Hip-Hop gemacht in Frankfurt und auch eine Doku über Techno und Hausmusik in Frankfurt und Berlin. Jetzt die Metal-Doku, was tatsächlich so mit das Projekt war, was mir auch mit am nächsten war, weil es auch einfach die Musik ist, die mir persönlich am nächsten ist. Und das hat von Anfang bis Ende unglaublich Spaß gemacht, weil das so das Ding war, wo ich dachte, ja cool, jetzt kann man endlich mal die Dinge erzählen, die einem persönlich auch am meisten berühren und wo man wo es so viele Geschichten gibt, die man entdecken kann. Und das war ganz toll und da habe ich mich sehr gefreut.
Genau, gehen wir rüber zu David.
Ja, hi, danke dir. Ich bin Redakteur bei Titel, Thesen, Temperamente. Wir sind die Kultursendung im Ersten. Und ich bin jetzt aber auch zuständig für die Kulturexzellenzdokus in der Mediathek, in der ARD-Mediathek. Das wird es jetzt immer öfter geben. Und das ist ehrlich gesagt unser Aufschlag. Das ist eigentlich auch, ich bin auch stolz drauf, dass das erste Thema, was wir als lange Doku machen, gleich Metal ist. Meine persönliche Motivation, ich kann es ganz kurz sagen, ich höre sehr viel Musik, ob elektronisch oder anderes, aber was sind die Bands, was ist die Musik, die ich echt immer wieder auspacke und das seit 20 Jahren, das ist meist Metal. Es ist Tool, es sind Deftones, es sind Bands auch wie Iron Maiden, Black Sabbath, die mich immer begleiten und die, die irgendwie gehalten haben. Es gibt Musik, die ist irgendwie immer gut für eine Zeit und die ist dann auch total wichtig, aber die Musik, die bleibt, das ist bei mir zu zwei Drittel Metal. Also das hört auch nicht auf. Ich sitze hier im Wickelzimmer meines Sohnes, er ist 5 Monate alt und dem spiele ich spiele ich tatsächlich diese Einschlafversion von Metal-Bands zu Twinkle Twinkle Rockstar, heißen die von Tool. So Glöckchenmusik und er schläft gut, besonders Tool.
Mein Name ist Andreas Krieger. Ich mache seit 20 Jahren Fernsehen, viel fürs Bayerische Fernsehen und Hessischen Rundfunk, Capriccio, TTT und pro Jahr ein bis drei längere Filme auch. Beim Metal ist eine von vielen Musikrichtungen, die ich höre, aber es gab da Begegnungen, die mich wirklich geprägt haben. Ich fand zum Beispiel, ich war beim letzten Konzert von Slayer in der Olympiahalle. Ich hatte früher nie Slayer geguckt und ich fand, als Tamaraya vorne stand, nach dem Konzert, sich leicht weggedreht hatte vom Publikum und diese unglaubliche Liebe ihm entgegenbrannte, das hat mich unglaublich fasziniert, dass sich diese Aggression, diese Präzision, dieses Hochmusikalische aufgelöst hat in einen Sturm von Liebe. Also ich habe nur Liebe gespürt überall. Und dann ist es so, ich interviewe sehr viele, also auch wirklich sehr bekannte Leute, auch unbekannte, aber es gab zwei Begegnungen, die mich wirklich besonders begeistert haben. Eins vor 20 Jahren mit Mike Patton. Da saß dann plötzlich eine Person vor mir, die wahnsinnig fragil war. Also es ist ja, Mike Patton ist ja für mich einer der größten Sänger überhaupt und der mich so nah rangelassen hat. Und da habe ich gemerkt, irgendwie hinter dieser Härte steckt noch was ganz anderes. Und dann, was mich auch schwer beeindruckt hat, war Bruce Dickinson, der quasi nicht nur bescheiden war, sondern wirklich sehr intelligent über Metal gesprochen hat, sehr warm. Und ich muss wirklich sagen, diese beiden Leute, die am Anfang und relativ jetzt passiert sind diese Interviews mit Mike Patton und Bruce Dickinson, haben mir gezeigt, dass es unglaublich intelligente, warmherzige, offene Menschen sind, deren auch wahnsinnig nah rangelassen haben an sich. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das habe ich eigentlich so nicht anderweitig nicht erlebt. Insofern war ich das sehr beeindruckt. Genau.
Jetzt kommen wir mal zu den Filmen. Um was geht es denn überhaupt?
Mal ganz kurz an, es gibt einen Satz, den sage ich in der Situation immer wieder. Es geht um Menschen, die im Leben gestürzt sind und die sich wieder aufgerichtet haben mit der Hilfe von Musik. Metal. Davon erzählen wir. Es
Okay.
geht also, es ist eine Katharsis-Geschichte. Also die klassische Katharsis, die Kunst, die Kultur bringen kann.
Und wie kamt ihr denn auf die Idee, so einen Film zu machen? Was war die Motivation dahinter?
Ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es kam diese Idee auf, wir sind ja gut bei TTT, bei Titel, Thesen, Temperamente sind wir gut vernetzt, auch mit den Plattenlabels. Und dann kam die Idee auf, ein Interview mit Iron Maiden zu machen. Und es war irgendwie so eine spinnende Idee. Ich habe dann Andreas und weiteren Kollegen gefragt, was sie davon halten. Und man muss das immer ganz klar sagen, dass sagen wir mal, Iron Maiden, solche Bands, die sind im klassischen Kulturfernsehen nicht so oft gesehen. Aber wir waren dann total begeistert. Und dachten, das probieren wir mal aus. Und dann, ich glaube, der Andreas war es, hat dann gesagt, ja, aber Iron Maiden, das ist doch die Band, die T-Shirt-Band. Und dann haben wir überlegt, ja, wir müssen auch was mit T-Shirts machen. Und dann haben wir, und das war der nächste Schritt, gedacht, nee, aber in den T-Shirts, da stecken ja Menschen. Und so ist ein TTT-Beitrag entstanden, in dem einerseits ein Interview mit Bruce Dickinson zur letzten Platte, letzten Sommer, lief, aber auch auf Augenhöhe Gespräche mit Fans. Und diese Idee, Fans und Star auf Augenhöhe zu bringen, die hat überlebt für diese Dokus.
Dieses Heavy Metal Saved My Life, also Heavy Metal rettet mein Leben, das habe ich bereits als Kind gespürt. Ich bin jetzt 46 und aber vor 40 Jahren, da war ich 6, 7 Jahre alt, 81, 82, war ich beim Nachbarsjungen, der war ein paar Jahre älter und da hat er sein ganzes Zimmer tapeziert, also die komplette Iron Maiden Welt. Und ich habe das nicht verstanden. Das war auch für mich wirklich sehr aggressiv, die Musik Iron Maiden. Und dann sagte der zu mir, tatsächlich, das ist nicht nur eine Musik. Wenn ich diese Musik nicht hätte, würde ich nicht mehr leben oder würde mich nichts am Leben halten. Und das war bei so einem jungen Kerl, hat mich das sehr beeindruckt und wirklich geprägt. Und das habe ich sehr viel später erst verstanden, was das eigentlich ist, dieses lebensrettende Moment durch Metal. Das wurde damals quasi gemacht. Und als mich David fragte, könnten wir nicht was machen, da habe ich halt an diesen Moment zurückgedacht. Eine ganz große Liebe, auch eine große Not, die sich auflöst in Musik. Und wirklich, dass Musik wirklich das Leben retten kann.
Wie seid ihr an das Projekt herangegangen? Also ihr habt ja unfassbare Protagonisten. Also ihr habt Transgender-Menschen, die, wo ich jetzt sagen würde, die würden jetzt nicht einfach so in die Öffentlichkeit treten. Dazu kommt noch diese Dichte an Künstlern. Wir haben jetzt, um mal ein paar zu nennen, Gaal und Bruce Dickinson, um jetzt die ganz Großen zu nennen. Wie habt ihr das geplant?
Das macht man nicht von, macht man so, das entsteht nicht von heute auf morgen. Das sind lange vertrauensbildende Maßnahmen. Also ich hoffe, dass alle gemerkt haben über die Kontinente weg, dass wir wirklich brennen für das Thema. Und wir haben gebrannt und konnten dann die auch begeistern. Aber das sind ehrlich gesagt, also was die Künstler angeht, da sind lange Gespräche, E-Mail-Wechsel. Aber ich muss jetzt auch sagen, die waren auch größtenteils ziemlich schnell alle begeistert von dem Projekt. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Also wenn ich ja gerade an Roddy Button denke von Faith No More, war eine ganz kurze Mail sofort, bin gern dabei. Das war, ich darf gar nicht verraten, wie einfach das war, weil er echt jemand ist. Ich liebe Faith No More und deswegen habe ich mich so gefreut und deswegen war diese einfache kurze Zeile, ja gerne, dann in Köln, das war einfach schön. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist eine gute Geschichte und es sind Geschichten, die erzählt werden wollen und deswegen sind wir auch an die Leute rangekommen. Ja, ein bisschen was anderes ist es bei den Fans, die ja nicht in der Öffentlichkeit stehen und die man ganz anders finden müssen. Und da können Mariska erst sicher gut was sagen.
Ja, ich glaube, dass wir relativ schnell irgendwie klar machen wollten, dass wir, wenn wir die Geschichten erzählen wollen von den Bands, aber auch von Trauer und Verletzlichkeit oder bei Queerness diesen Weg oder diesen Prozess, den viele gehen und den die, der auch sehr schwer ist zum Teil und den schaffen sie auch nur zu gehen. Mit dieser Musik, dann ist halt irgendwie klar, dass wir die Menschen brauchen, die diese Musik hören und die das tatsächlich erlebt haben. Das ist natürlich eine große Recherchearbeit, weil so einfach sind die natürlich nicht zu finden, aber wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen, wir haben mit sehr vielen Fangruppen gesprochen, ob das Iron Maiden Fanclubs waren, wo wir mit ganz vielen Leuten gesprochen haben, die und nicht nur auf der Suche nach Protagonisten, sondern auch auf der Suche nach Antworten oder Gefühlen und Geschichten, die ja jetzt nicht nur, ich meine jetzt bei Iron Maiden, bei der Ferndoku haben wir Sian und Andy, zwei große Iron Maiden-Fans. Aber wir haben mit so vielen Leuten gesprochen darüber hinaus, die auch Iron Maiden-Fans sind oder die auch diese Geschichten haben, weil wir halt tatsächlich diese Leute ernst nehmen wollten und wissen wollten, was berührt die denn? Warum ist es denn so krass, dass die ihr Leben mit dieser Musik so eng verkoppelt haben, ja, und für diese Musik so krass brennen? Letztendlich waren wir natürlich dann auf der Suche, also man muss immer eine Entscheidung treffen, welche Geschichten erzählt man am Ende. Und ich glaube, da haben wir zum Beispiel bei der Fanco mit Andi und Sian unglaublich tolle Menschen gefunden, die sehr berührende Geschichten haben. Und dasselbe auch mit Rick und Addison aus dem Queer-Film, die unglaublich tolle Persönlichkeiten sind und eine Geschichte haben, die, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen auch steht.
Also was uns wirklich berührt hat selber ist, wir sind mit sehr viel Liebe und Respekt rangegangen in das Thema und haben auch das zurückbekommen. Und es gab für mich im Wacken-Festival zum Beispiel, haben wir mit Rick in der dritten Reihe von Judas Priest gedreht, konnten auch ins erste Nachmittag vorarbeiten. Und viele haben uns gefragt, was macht ihr da? Dann haben wir gesagt, wir machen eine Doku über Heavy Metal für die ARD. Und die Reaktion war dann ganz oft, ah ja, ihr wollt uns wirklich nur verarschen. Ich habe gesagt, nein, wollen wir nicht, sondern wir wollen euch, wir wollen einfach dabei sein. Und dann ist was ganz Tolles passiert. Wir haben uns in die dritte Reihe vorgequetscht. Das war dieser große Platz war schon relativ voll mit Menschen. Und plötzlich kamen drei, vier größere Metal-Fans auf uns zu und sagten, was macht ihr hier? Und sagen, ja, wir drehen den Film und das ist Rick. Und was habt ihr vor und so? Und dann haben die tatsächlich für uns eine Sicherheitszone gebildet. Ja, die haben den Rick gesehen und gesagt, hey, wir finden deine Geschichte so cool, du bist eine coole Person. Wir finden es toll, dass ihr hier als Kamerateam seid. Und wir hatten wirklich da vorne schützende Leute um uns herum und haben quasi in einem Pit von Liebe gedreht. Ich kann das gar nicht fassen. Das hat uns unglaublich berührt. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil auch dann verstanden wurde, dass einfach wirklich diese zwei Sachen, Liebe, Respekt, einfach das hören wollen, die Geschichten hören wollen und alles, dass es dann rübergekommen ist. Habe ich auch noch bei keinem anderen Konzert dieser Art erlebt und ich drehe seit 20 Jahren Musikdokus. war sehr, sehr berührt und sehr geflasht von den Fans vor Ort auch, muss ich wirklich sagen.
Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wann und wo kann man die Dokus sehen?
Ab 17.11. in der ARD-Mediathek. Also die gehen auch nicht weg. Man hat, das ist ja das Schöne an der ARD-Mediathek. Man kann die zu jeder Uhrzeit und jeder Zeit einfach sich anschauen.
Und immer wieder. könnt ihr vielleicht noch mir ein persönliches Fazit geben? Ihr seid ja, ihr habt das lang geplant, ihr seid um die ganze Welt geflogen dafür. Habt ihr euer Ziel erreicht? Was sagt ihr?
Für mich kann ich nur sagen, ich habe keine Ziele, aber ich bin noch demütiger geworden. Ich habe keine Ziele, aber ich bin noch demütiger geworden. Ich habe so tolle Menschen getroffen, die uns so nah rangelassen haben, die uns dann wirklich an ihrer Geschichte teilhaben lassen. Und ich war genauso verwundert und erfreut über die Offenheit, die sie hatten, aber gleichzeitig um diese unglaubliche Stärke, die wir kennenlernen durften bei den Protagonisten. Dass quasi die, die nach außen stark wirken, egal, wahnsinnig verletzlich sich zeigen und diese Stärke auch haben, das zu tun. Oder dass jemand wie Rick, dem es vor Ort nicht gut geht, als queere Person, wie der aufblüht, innerhalb eines Konzertes, innerhalb eines Wochenendes. Das sind alles Momente, die werde ich sehr lange noch mit mir rumtragen und ich bin sehr dankbar, dass wir dabei sein durften. Also mein Fazit ist ganz große Demut und auch Freude.
Ich sehe es ähnlich wie Andreas. Ich habe auch kein Ziel unbedingt. Das einzige Ziel vielleicht, das ich hatte, dass wir diese Geschichten erzählen und nach außen tragen und dass ganz viele Menschen an dem teilhaben können und das erleben können, was Rick erlebt hat und das erleben können, was Andi erlebt. Das ist vielleicht ein Ziel.
Ja, doch, ich habe zwei Ziele, ganz klar. Und deswegen kann ich ja noch nicht sagen, ob die erfüllt worden sind, weil das wissen wir in ein paar Tagen. Das erste Ziel ist, dass all die in dem Film vorkommen, vor allem die Fans, dass die sagen, ja, nee, da fühle ich mich richtig gesehen. Weil das ist eine Art, die Arbeit, die wir machen. Wir sehen Leute und erzählen dann Geschichten. Und das sind auch ein bisschen das, was wir gesehen haben, ja. Und da sind wir, ich bin ehrlich gesagt aufgeregt, was die sagen, ja. Wir haben alle, vor allem die beiden Andreas und Mariska, haben natürlich auch emotionale Bindungen aufgebaut. Bei aller journalistischen Distanz, das geht einem nah, ja. Und da, also das ist ein Ziel für mich, das erste. Und das zweite Ziel ist, dass auch ganz viele andere Fans sagen, das ist ganz ganz toll, das ist gut, erzählt mehr Geschichten. Und wenn das, ehrlich gesagt, mein Ziel ist, ich würde gerne noch 10 weitere Folgen machen. Es gibt so viel zu erzählen. Aber das müssen wir mal gucken, wenn es genug anderen Leuten noch gefällt.
Also ich würde gerne mehrere Folgen sehen, kann ich schon mal sagen. Super, ich danke euch. Und dann, ja, ab 17. November in der Mediathek die Sie sehen. Und danke euch für das Gespräch.
Ja, die Filme sind also, wie gehört, bereits in der ARD-Mediathek zu finden, können da kostenlos angesehen werden. Guckt doch mal rein, wenn ihr das spannend findet, wenn das jetzt spannend für euch klang. Wer sich grundsätzlich für das Thema interessiert und auch noch ein bisschen tiefer einsteigen will, dazu Fotos aus den Dokus sehen möchte, kann sich zusätzlich auch noch im kommenden Metal Hammer dazu belesen. Da gibt es dann nochmal ein ausführlicheres Feature von unserem Flo mit zusätzlichen Teilen aus dem Interview und auch weiterführenden Fragen, zum Beispiel auch zum Stellenwert von Metal in den Öffentlich-Rechtlichen. Also ist ein, wie ich finde, schon spannendes Thema. An dieser Stelle wollen wir auch gerne nochmal auf die nächsten Podcast-Episoden hinweisen. Vom Harakiri-Interview habe ich euch ja bereits erzählt. Diese Folge hört ihr am 16. Dezember. Und schon davor, nämlich bereits am 2. Dezember, präsentieren wir euch ein von unserem Kollegen Frank Thieses geführtes Gespräch mit Eric Cohen alias Daniel Geiger alias Jack Latten von Smokeflow.
Wie viele Namen hat dieser Mann? Der Wahnsinn.
Ja, die Frontsau. Da bewegen wir uns also so ein bisschen in Punk-Gefilden, aber auch im Bereich von emotionaler deutschsprachiger Rockmusik. Ja, wir freuen uns drauf und hoffen, es geht euch ebenso.
Kommt alles zusammen. Er hat drei Namen, er hat drei Identitäten. Es wird spannend.
Und was passiert sonst noch so an der Live-Front?
Die Zeit bis dahin vertreiben sich die Leute hoffentlich, indem sie den brandneuen Metal Hammer lesen, der seit Mittwoch am Kiosk liegt, mit einer schönen, wohligen, warmherzigen, einschmeichelnden Titelgeschichte über das Metal-Jahr 1987 und welche tollen Alben daraus gekommen sind. Es sind 66,6 Stück, wer hätte es gedacht, die wir uns da ausgewählt haben und nochmal in Erinnerung rufen, was in der Zeit angesagt war und wie das bis heute noch nachbrennt.
Und falls ihr euch wundert, warum das Ganze in bestechendem Tequila Sunrise Orange gehalten ist.
Weil es geil ist, dachte ich.
Weil es geil ist und weil wir Berliner ja aus dieser grauen Nebelwüste mal raus müssen und uns das so ein bisschen alles farbenfroh schön machen müssen. Daher Tequila Sunrise für den Gewinn. Danke an unsere liebe Feli, die das so schön aufgezogen hat.
Ich hole mir jetzt auch ein Tequila Sunrise an der Cocktailbar am Metal Hammer Paradise.
Na herrlich.
Und welche Festivals und Konzerte stehen sonst noch an den nächsten Tagen und Wochen?
Du freust dich bestimmt auf Nightwish, schätze
ich
mal.
Oh ja.
Hoffentlich findet das statt. Flo Jansen scheint es aber den Umständen entsprechend gut zu gehen.
In der Tat.
Also so wie es aussieht, habe ich nichts anderes gehört. Die Tour findet statt. Ansonsten freue ich mich natürlich schon sehr auf das Konzert von Amorphis, Illuvati, Dark Tranquillity und Nature Obscurity im Dezember.
Ein schönes Line-up.
Sehr schönes Package, ja. Und für alle, die es ein bisschen härterer und düsterer brauchen, empfiehlt sich noch ein kleines, aber feines Festival in Berlin, das am 8. bis 10. Dezember stattfindet, und zwar das De Mortem et Diabolum. Da gibt es 3 Tage lang Black Death und Doom Metal zu hören. Es spielen Bands wie Arschgoat, Shamash, Ruins of Bevaras, Dead Congregation, Wardom Rife, Attic, Sylvain, Dolch und so weiter.
Davon kannte sogar ich 4. Ich glaube, ja, da schaue ich hin.
Wenn ihr den Underground in Berlin supporten wollt, guckt euch das doch mal an.
Dann sehen wir uns da oder bei Amorphis oder bei Nightwish oder Metal Hammer Paradise oder im Heft oder einfach in 2 Wochen wieder hier im neuen Podcast in eurem Radio innen drinnen.
Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören.
Bis dahin.
Schönes Wochenende. Winke, winke.